Ich lade euch ein, eure Bibel im Johannesevangelium aufzuschlagen, Kapitel 8. Heute wollen wir einen einzigen Vers betrachten, in diesem Kapitel, Kapitel 8, Vers 12. Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Nun redete Jesu wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Soweit das Wort Gottes. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du selbst bist das Licht und hast uns auch das Licht gegeben, dass wir dich erkennen. Du hast dich vollkommen in deinem Sohn Jesus Christus manifestiert, Herr, und wir danken dir dafür. Wir waren in der Finsternis, im Dunkel, aufgrund unserer Sünden, aussichtlos verloren, und du bist gekommen und hast uns erlöst. Wir danken dir. Danke, dass du uns Orientierung gegeben hast, dass wir erkannt haben, du bist der Weg, Herr Jesus Christus, das Leben, die Wahrheit. Du gibst uns, was wir brauchen. Wir danken dir. Sei in unserer Mitte heute, leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, zurzeit feiern die Israeliten 8 Tage lang das sogenannte Lichterfest, Chanukka. Deshalb hatte ich auch diese Kerzen angezündet. Ich musste sie wieder auslöschen, weil offensichtlich, ich komme nochmal dazu. Eigentlich der Grund für dieses Fest ist eigentlich ein Wunder, dass das Öl nicht also verbraucht wurde, sodass der Leuchter im Tempel nicht erlöschen ist. Also die Kerzen sind offensichtlich nicht so dieser Qualität, oder ist kein Wunder passiert. Ich werde sie noch mal kurz anzünden. Ja, das der Grund dieses Festes, warum die Juden einen 9-armigen Leuchter anzünden, hat einen historischen Grund. Dieses Fest erinnert an die Entweihung des zweiten Tempels, also der Tempel, der nach der Rückkehr aus Babylon wieder gebaut wurde unter Zerubabel. Und dieser Tempel wurde 164 durch Antiochus Epiphanes entweiht. Oder die Juden haben einen Krieg gegen den Besetzer geführt und gewonnen, und der Tempel wurde wieder eingeweiht durch die Makkabäer. Der Tempel wurde wieder gereinigt, und als er gereinigt wurde und man die Menora, den 7-armigen Leuchter im Tempel wieder anzünden wollte, stellte man fest, da reicht das heilige Öl nicht aus. Und man hat gerechnet, dass man ungefähr 8 Tage brauchte, um wieder dieses Öl herzustellen brauchte. Und das Wenige, was noch zur Verfügung stand, reichte, um die Menorah 8 Tage lang aufrechtzuerhalten. Das Licht konnte 8 Tage lang brennen. Durch ein Wunder reichte dieses Öl für diese 8 Tage. Und deshalb hat die, man nennt sie Chanukia, nicht Menorah, sondern Chanukia, das ist diese. Ich zünde sie wieder an, dass ihr die Lichter seht. Eigentlich sollte man nur 4 dieser Kerzen anzünden. Weil es sind 8 Tage und wir sind am 4. Tag. Deshalb zündet man im Prinzip nur 4. Jetzt stellt sich die Frage, wenn 8 Tage, warum gibt es 9 Lichter. Der Grund ist, dass es auch ein Licht, also eine Kerze in der Mitte, die man Dienerlicht nennt, die auch dazu gebraucht wird, um die anderen anzuzünden. Obwohl Chanukka zur Zeit Jesu bereits gefeiert wurde, wir haben einen Hinweis dazu im Johannesevangelium, Kapitel 10. Da lesen wir, dass Jesus sich auf dem Vorhof des Tempels befand, als am Fest der Tempelweihe im Dezember. Deshalb wird auch Chanukka immer im Dezember, kurz vor unserem Weihnachten, gefeiert. Jesus war dort auf dem Tempel und er sagt auch bekannte Verse in Kapitel 10, unter anderem, dass er der gute Hirte ist. Aber diese Aussage hier, ich bin das Licht der Welt, hat mit dem Chanukka-Fest nichts zu tun. Das hat er vorher gesagt, eigentlich im September, Oktober, beim Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war einer der drei wichtigen Feier in Israel, wo die Israeliten nach Jerusalem reisen mussten. Erinnert euch, Passafest, Pfingstfest und dann Laubhüttenfest. Und damals war das Lichterfest in Israel nicht Chanukka, sondern das Laubhüttenfest. Es war üblich an diesem Fest, übrigens dieses Fest dauerte auch eine Woche, 8 Tage lang, und es war üblich, dass man 4 riesigen Leuchter angezündet hat, die auf dem Vorplatz, auf dem Vorhof des Tempels sich befand. Riesigen, es sind keine Menorah gewesen, die hatten nur 4 Leuchter, 4 also Brenngegenstände an der Spitze. Aber es war erstaunlich. Wir haben Zeugenaussagen, die sagen, dass das Licht dieser riesigen Leuchter von allen Teilen der Stadt zu sehen war. Das heißt, damals war die Stadt nicht so groß wie heute, die Stadt Jerusalem. Es war mehr so, was heute der östliche Teil der Stadt ist. Aber man konnte diese Leuchter vor allem nachts von allen Teilen der Stadt sehen. Und also was man von dem Ölberg sehen konnte, war erstaunlich. Also es war ein Stolz der damaligen Zeiten, was da an diesem Laubhüttenfest geschah. Diese Zeremonie der Feuersäulen auf dem Vorhof den Tempel erinnerte an die tatsächliche Feuersäule, die Israel beim Auszug aus Ägypten nachts erleuchtete und führte. Wir lesen im 2. Mose 13, dass Gott das Volk vor den Ägyptern bewahrt hat, am Tag durch eine dunkle Wolkensäule und nachts durch eine Feuersäule. Und einige Historiker sind der Meinung, dass in der letzten Nacht des Laubhüttenfestes einer dieser 4 großen Leuchter auf dem Vorhof des Tempels nicht angezündet wurde. Warum? Auf diese Weise erinnerten sich die Juden daran, dass der Messias, der kommen sollte, als Licht der Welt noch nicht gekommen war. Und die Feuersäule, die auch Israel in der Wüste geführt hat, ist auch etwas, was auf den Messias hindeutet, der unser Herr Jesus Christus ist. Ja, wir sind im Winter. Heute ist es relativ hell. Es ist nicht immer so gewesen in der letzten Woche. Aber im Winter, im Dezember, sind nicht nur die Nächte, die lang sind. Die Dunkelheit bestimmt oft unseren Tag. Nein, wir leben heute aus moralischer Sicht in einer zunehmend dunklen Welt. Die Weihnachtsbeleuchtung, die man in vielen Städten heute sehen kann, ist eher Teil einer inhaltsleeren Tradition, als dass sie die Hoffnung symbolisiert, die durch die Geburt Jesu geweckt wurde. Leider hat es nicht mehr so viel mit dieser Geburt zu tun, was die Leute machen heute. In dieser Welt, in dieser dunklen Welt herrscht heute Krieg und Hoffnungslosigkeit. Und so wie es aussieht, sehen wir kein Licht am Ende des Tunnels, trotz einem gewissen Optimismus bei einigen Leuten. Wenn man realistisch ist, sehen wir kein Licht am Ende dieses dunklen Tunnels heute. Wir, die Christen sind und die wir die Zeit erkennen. Besteht noch Hoffnung in dieser dunklen Welt? Ja, wie wir schon mal gelesen haben am Anfang dieses Gottesdienstes im Jesaja Kapitel 9. Ich werde nochmal ein Vers aus diesem Kapitel lesen. Es besteht Hoffnung. Denn Jesus sagt, wollt ihr wissen, wo in dieser dunklen Welt die Hoffnung für Gefallene, für verdunkelte und verblendete Menschen liegt? Diese Hoffnung ist in mir. Ich bin das Licht, das ihr braucht. Das ist, was Jesus sagt hier durch diese Aussage. Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wer nicht im Dunkel wandelt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Hoffnung für diese Welt. Wenn Jesus diese Worte tatsächlich damals auf dem Vorhof des Tempels gesagt hat, unter diesen riesigen Leuchtern, und sie auch auf diese Weise formuliert hat, wie hier, ne? Wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, ist es auf dem Griechischen ist es, sollte man folgendermaßen übersetzen, das Licht der Welt bin ich. Und das ist hier die zweite der 7 bzw. 8 Aussagen Jesus, die mit den Worten Ich bin beginnen. Und die Juden haben sofort erkannt, dass Jesus dadurch auch sagen wollte, ich bin der Ich bin. Das heißt, er bekannte sich als der ewige Gott durch diese Worte. Und wenn Jesus hier auf dem Vorhof des Tempels unter diesen 4 riesigen Menorah sagt, ich bin das Licht der Welt, dann bekräftigt er noch diesen Anspruch auf Göttlichkeit. Und das muss die Juden damals schockiert haben, was er gesagt hat. Denn die Lichtmetapher, Tatsache, dass das Licht ein wichtiges Bild ist, hat ihre Wurzel in der Geschichte Israels, in der langen Geschichte Israels. Seit jeher haben die Juden das Licht mit der Gegenwart Gottes in Verbindung gebracht. Als Gott die Welt erschuf, sprach er, es werde Licht. Wir sehen, Gott hat am ersten Tag seiner Schöpfung das Licht erschaffen. Als Mose Gott begegnet ist, dann ist der Gott in Form eines brennenden Dornbusches in der Wüste Midian begegnet. Gott hat sich durch dieses Feuer auch offenbart. Gott hat die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten durch eine Feuersäule rausgeführt. Und er ist ihnen auch auf dem Berg Sinai, da wo er das Gesetz gegeben hat, im Feuer erschienen. Also wir sehen alle diese Bilder, die mit Licht, mit Feuer zu tun haben, stehen in Verbindung mit Gottes Offenbarung. Und auch im Tempel gab es viele Dinge, die auf Gott selbst hingewiesen haben. Unter anderem diese Menorah mit diesen 7 Lampen. 7 ist auch die heilige Zahl. Das signalisierte im Heiligtum Gott selbst, die erleuchtende Gegenwart Gottes. Durch ihre besondere Form und, das ist eine Menorah, ja, also ihr seht auch ein Dienerlicht hier in der Mitte und 3 Armen,
Ja. Und das war im Tempel und das
signalisierte diese sieben Lampen, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott auch Licht schenkt. Ihr merkt auch eine besondere Form, das ist hier nicht so richtig dargestellt, so wie es im Tempel war. Eigentlich war die Menorah im Tempel oder in der Stiftshütte viel, viel größer. Und sie hatte auch besondere Gegenstände auch an ihren Armen. Mandelblütenförmigen Schalen, hier ungefähr drei auf jedem Arm, die auch signalisiert, die auch an den Baum des Lebens im Garten Eden auch erinnert haben. Baum des Lebens, der sich im Paradies Gottes befand, ein Hinweis auf das ewige Leben und man könnte auch sagen, ein Hinweis auch auf Gott selbst, auf unseren Herrn Jesus Christus, der auch gesagt hat, ich bin das Leben, ich gebe euch das Leben. Und dann müssen wir uns vorstellen, wenn die Priester im Tempel und schon vorher, vor dem Bau des Tempels, die Stiftshütte betraten, war es in dieser Stiftshütte stockdunkel. Also wir können uns nicht vorstellen, heute, wenn wir in eine Kirche gehen oder irgendwo in einen Tempel, ist es meistens beleuchtet. So war das nicht in der Stiftshütte. Das war stockdunkel. Der Grund war, dass es vier unterschiedliche Decken, die diese Stiftshütte bedeckt haben, und sie ließen gar kein Licht durch. Das einzige Licht, das in diesem Raum brannte und dies kontinuierlich, war das Licht, was aus diesem siebenarmigen Leuchter kam und symbolisierte auch die Gegenwart Gottes. Das lesen wir auch in 2. Mose Kapitel 25. Vers 37. Ich habe mich gefragt, warum war das so? Warum wollte Gott im Dunkel bleiben? Ja? Es gibt in keiner Religion. Meistens Religionen betonen die Gegenwart ihrer Götter oder ihre Götzen durch Licht. Aber so war das nicht in der Stiftshütte. Und ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, dass es daran lag, dass die Stiftshütte oder der Tempel sogar im Alten Testament nur ein Schatten der zukünftigen Dingen war. Und durch ihre Gestaltung zeigte, dass der Weg, um sich Gott zu nähern, noch nicht deutlich war, noch nicht beleuchtet war. Der Weg war noch nicht klar signalisiert. Der Zugang zu Gott war noch nicht möglich. Dieser Weg wurde erst durch Jesus Christus offenbart, der, wie der Hebräerbrief sagt, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist und der Abdruck seines Wesens ist. Und deshalb haben diese Worte Jesu noch mehr Kraft für uns. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, meint er auch, ich bin das Licht, was auch damals im Alten Testament noch gefehlt hat. Ich offenbare den Vater. In Frankfurt am Main gibt es ein sehr unkonventionelles Museum. Vielleicht waren einige von euch schon mal dort. Dort werden die Besucher in kleinen Gruppen von blinden oder sehbehinderten Menschen, Experten, also Führer, durch einen lichtlosen Parcours geführt. Man sieht gar nichts da drin. Also, man darf auch kein Licht anmachen, keine Lampe. Es ist auch stockdunkel. Man wird geführt von Menschen, die mehr Erfahrung, mehr Praxis haben mit der Dunkelheit. Und das ist eine interessante Erfahrung, die man dort macht. Das erklärte Ziel ist es, natürlich andere Sinne als das Sehen zu trainieren, aber auch um Empathie für blinde Menschen zu wecken, dass man sich in ihre Situation auch hineinversetzt, dass man weiß, was sie erleben, ihre Not. Und das ist eine interessante Erfahrung, wie gesagt, dort zu sein. Und du bist wirklich dankbar, wenn du aus dem Museum rauskommst, dass du noch funktionierende Augen hast. Und dankst du Gott für deine Augen. Vor vielen Jahren wurden wir an einem Winterabend von einer gläubigen Schwester eingeladen, die seit ihrer Kindheit blind war. Und als wir in ihre Wohnung kamen, war es stockdunkel, kein Licht da. Und normalerweise, wenn du in dein Dunkel gehst, dann machst du das Licht an. Wir wussten nicht, wo die Schalter waren, weil es dunkel war. Sie wusste es, aber sie brauchte kein Licht. Und wir konnten nicht sehen und das war irgendwie peinlich, denn wir haben uns nicht getraut zu sagen, ja, aber da ist ja kein Licht. Ja, irgendwann war das unerträglich und wir wiesen sie freundlich darauf hin, dass es gar kein Licht gibt hier. Und sie hat, natürlich hat sie sich entschuldigt mit den Worten, es tut mir leid. Ich hatte völlig vergessen, dass gut sehende Menschen Licht brauchen. Gut sehende Menschen brauchen Licht. Ja, liebe Geschwister, unsere Augen sind, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, eine wunderbare Schöpfung Gottes. Sie sind unglaublich gut darin, sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Würdest du sogar eine Zeit lang im Dunkel bleiben, würden sich die Augen gewöhnen und du würdest trotzdem irgendwann, also wenn es nicht wirklich stockdunkel ist, wenn nur ein bisschen Licht da ist, da würdest du trotzdem einiges sehen. Auch wenn niemand in kompletter Dunkelheit sehen kann, es ist doch faszinierend, wie wenig Licht unsere Augen benötigen, um sich scharf zu stellen. Hast du schon ein spannendes Buch, das du vielleicht zu Weihnachten geschenkt bekommen hast, am späten Nachmittag im Winter gelesen? Also ich muss sagen, ich lese sehr wenig, außer technische Bücher und meine Bibel. Aber es gibt Leute, die lesen gerne, vor allem im Winter, stellen sich da auf dem Sofa und lesen im Winter, vor allem im Januar vielleicht. Und wenn es so ist, auch, da bist du so konzentriert, wenn das Buch so spannend ist, dass du gar nicht merkst, dass das Licht immer schwächer wird. Und dann irgendwann fällt es dir auf und du schaltest instinktiv auch das Licht an, das neben dir ist. Und dass das Licht plötzlich leuchtet in dem Raum, merkst du, dass du im Dunkel gelesen hast. Du hast nicht bemerkt, wie es langsam dunkel geworden ist. Und so ist es auch mit unserem Leben. Als Menschen, die ursprünglich nicht Gott kennen. Wenn Jesu Licht leuchtet, offenbart es, wie dunkel diese Welt ist und wie dunkel dein Leben ist. Wenn Jesus sich in deinem Leben offenbart, merkst du plötzlich, wie konnte es sein, dass ich in dieser Dunkelheit gelebt habe? Aber noch mehr offenbart Jesu Licht, wie dunkel unsere eigenen Herzen sind. Als Johannes der Täufer geboren wurde, wurde sein Vater Zacharias mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er prophezeite über den Dienst eines Sohnes und über das Kommen des Messias, ein Cousin von Johannes. Er sagte, unser Gott ist voll herzlichen Barmherzigkeit, denn die aufgehende Sonne hat uns von oben besucht, um über denen zu leuchten, die in der Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Gab es noch keine Sonne? Also wir sehen hier, dass Zacharias in geistliche Weise spricht. Die aufgehende Sonne ist Gott selbst, hat sich jetzt manifestiert über die Menschen, die in Todesschatten sitzen, um uns auf dem Weg des Friedens zu führen. Und er bezog sich sicherlich dabei auf diese bekannte Weissagung von Jesaja Kapitel 9, die wir gelesen haben. Jesaja 9,1, ich lese nochmal den Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohner des Landes des Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Uns ist ein Kind geboren. Und natürlich, wie Sven gesagt hat, es ist für die Menschen heute unverständlich, dass ein Kind so viel liebt, auch wenn dieses Kind heute einen wichtigen Stellungswert hat in der Gesellschaft. Aber wird von den Menschen total missverstanden, wer dieses Kind ist und was es bedeutet. Im Zeitalter der Aufklärung dachten die Menschen, dass sie dank des Fortschritts der Wissenschaft aus der Unwissenheit herauskommen würden. Doch in Wirklichkeit befinden wir uns heute, 300 Jahre später, in einer moralischen Dunkelheit, die vielleicht in der Geschichte der Menschheit noch ihresgleichen sucht. Es ist immer dunkler geworden in der Welt. Und das müssen wir erkennen. Diese Dunkelheit wird nicht beseitigt durch irgendwelche politischen Lösungen, durch zusätzliche Erkenntnis, die uns noch fehlt, oder durch die Technik. Diese Dunkelheit kann nur beseitigt werden, denn es handelt sich um eine moralische Dunkelheit. Sie kann nur beseitigt werden, wenn Jesus zum Herrn über unser Leben wird. Wenn Jesus als das Licht der Welt in unserem Herzen seinen Platz findet. Der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir uns und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünden. Sehen auch, Tatsache, dass wir im Licht sind, dass wir im Licht wandeln, setzt auch voraus, dass wir Frieden mit Gott haben durch das Blut Jesu Christi, dass wir die Vergebung unserer Sünden haben. Auch Paulus betont den Kontrast zwischen dem früheren Leben der Christen und dem, was sie jetzt in Christus geworden sind. Nachdem Christus ihr Leben beherrscht und der Herr ist. Er sagt in Epheser Kapitel 5, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind Attribute Gottes, wie das Licht auch ein Merkmal der Wesenart Gottes ist. Wir können Licht werden, wie Gott Licht ist, wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus leben und wenn Jesus Christus unser Leben beherrscht, unser Leben führt, das Licht in unserem Leben ist. Der Psalm 27 beginnt mit folgendem Vers. Dort sagt David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Heilsgeschichtlich sind Licht und Erlösung eng miteinander verbunden. David denkt natürlich hier im Psalm 27 an eine Befreiung von seinen menschlichen Feinden. Aber in der Bibel wird Finsternis oft mit den Mächten des Bösen und des Chaos in Verbindung gebracht, während Gott Klarheit, Weisheit und Ordnung bringt. Die Verheißungen über das Kommen des Messias wurden deshalb immer von dieser Vorstellung des Lichts begleitet. Überall in der Bibel, im Alten Testament, lesen wir, dass das Licht auch in engen Verbindung mit dem messianischen Reich steht. In Jesaja Kapitel 49 zum Beispiel, Vers 6, wird der Messias als derjenige beschrieben, der den Völkern der Erde das Licht bringen soll. Wir haben schon in Jesaja Kapitel 9 gelesen, dass dieses Licht in der Dunkelheit brennen wird. Dort wird im Kapitel 49, Vers 6 gesagt, über den Messias, über den Diener, den Knecht des Herrn: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wieder zurückzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Es ist dieses Licht, das die Menschen aus der Finsternis der Sünde herausführen soll. Und das Kapitel 59, das heißt 10 Kapitel weiter in diesem Buch Jesaja, endet mit folgender Verheißung: Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren. Das passiert, wenn du ins Licht kommst. Du bekehrst dich von deinen Übertretungen. Du kommst zu Gott, zu dem Licht, um Vergebung für deine Sünden zu bekommen und neues Leben, neue Orientierung. Und unmittelbar nach diesem Kapitel 59 kommt ein wunderbares Kapitel, das Kapitel 60 des Buches Jesaja, wo Jesaja kündigt, dass wenn die Herrlichkeit des Herrn kommt, sie wird über Jerusalem aufgehen. Wenn Gott sein Volk rettet, dieses Volk selbst leuchten wird, wird auch zum Licht werden. Es ist schwierig, alles, was sich in diesem Kapitel befindet, was vorher gesagt wird, zeitlich einzuordnen. Aber es ist in gewisser Weise schon eine Fortsetzung dessen, was wir auch in den vorherigen messianischen Ankündigungen im Buch Jesaja lesen. Zum Beispiel, es lohnt sich auch wirklich diese ganzen messianischen Prophetien wirklich sequenziell zu betrachten. Angefangen Kapitel 2, Kapitel 9, Kapitel 11 und so weiter, Kapitel 35, die Prophetie über den Knecht des Herrn ab Kapitel 42 bis zu diesem Kapitel 60. Und zum Beispiel in Kapitel 2 lesen wir, dass am Ende der Tage, sehr bekannt, ja, kommt, lass uns zum Berg des Herrn gehen. Also das singen auch die Juden, wenn sie nach Jerusalem gehen. Es steht, am Ende der Tage wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Vers 2. Und dann kommt in Vers 5 eine Aufforderung an das Volk Israel selbst: Komm, o Haus Jakobs, und lass uns wandeln im Licht des Herrn. Ja, das heißt, wir in dieser Prophetie, das müssen wir uns vorstellen, da wird auch gesagt, dass wenn Gott in seiner Gnade dazu führt, dass die Heiden nach Jerusalem gehen, dann wird auch das Volk Gottes, die Juden, erwachen und sagen, und da ist diese Aufforderung: Kommt, lass uns aufwachen, lass uns wandeln im Licht des Herrn. Und kurz danach wird auch das Endgericht angekündigt in diesem Kapitel 2. Nachdem Israel erkannt hat, lass uns im Lichte des Herrn wandeln, da wird das Gericht angekündigt. Dort steht im Vers 12 zum Beispiel, schon die Verse davor: Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Herrscharen über alles Stolze und Höhe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Alle, die sich erheben, alle Stolzen werden erniedrigt. Und das wird auch in Jesaja 60 auch wieder in einer anderen Gestaltung auch deutlich gemacht. Jesaja 60 ist sicherlich eine Beschreibung der Herrlichkeit des Himmels. Dort ist wirklich, wird auch der Himmel, die neue Welt, die Gott schafft, auch beschrieben. Denn Offenbarung 21 mit seinem Bild des neuen Jerusalem orientiert sich erstaunlich stark an dieses Kapitel 60. Ihr könnt auch vergleichen Offenbarung 21 mit Jesaja Kapitel 60.
Johannes in der Offenbarung greift zurück auf das ganze Material, was wir dort finden. Jesaja offenbart, dass alles, was heute die Herrlichkeit der Welt ausmacht, alles Erhabene, alles, wovon die Menschen stolz sind, was wir schon in Kapitel 2 gesehen haben, es wird nicht nur erniedrigt werden, es wird auch in der neuen Erde, auf der neuen Erde in den Dienst Gottes gestellt werden. Das wird Gott gehören. Und sowohl er, Jesaja, als auch Johannes in der Offenbarung hegen die gleiche Hoffnung auf eine neue Stadt Gottes, die sich durch Gerechtigkeit auszeichnen wird. Und wenn wir in diesem Kapitel weiterlesen, lesen wir diese wunderbare Aussage: Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Seht ihr auch die Parallele hier? Das Licht Gottes brennt und das wird auch zum Glanz seines Volkes werden. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond wird nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Das ist die wunderbare neue Welt, die Gott denen verspricht, die an ihm glauben heute, die ihm vertrauen und die diese Zeit erwarten mit großer Sehnsucht. Kommt der Jesus, kommt bald und schaffe bald eine solche Welt. Je länger wir in dieser Welt leben, je mehr wir mit den Sünden unseres eigenen Herzens kämpfen, je mehr wird von der Sünde derer um uns herum geplagt werden, desto mehr sehnen wir uns danach, dass Jesus uns in diese Herrlichkeit führt, wo es keine Finsternis mehr um uns herum geben wird. Und das ist die ultimative Verheißung dessen, der das Licht der Welt ist und gesagt hat: Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Amen.